So, da sind wir.
Tja, und wer hätte es gedacht? Wir wollten ja die Woche eigentlich gar nicht, ne?
Nee. Ja. Ja, aber was heißt, wir wollten nicht? Du wolltest nicht?
Ja, wollten wir Pause machen, aber...
Dann habe ich dir die Absolution erteilt.
Mhm.
Und dann kamst du von alleine wieder an.
Ja, es war ja was am Wochenende. Und es war dann irgendwie doch nicht unerwartet und doch wieder unerwartet. Und es hat mich in komische Gefühle versetzt. Und die musste ich mit dir besprechen.
Was mich tatsächlich interessieren würde, ist, hast du Sonntag Alkohol getrunken?
Ja, selbstverständlich. Ich habe mir dann später einen schönen Rotwein in den Kopf gestellt.
Hast du so ein bisschen den Kubicki gemacht.
Ja. Das ist ja der Mann der Zukunft. Aber da werden wir drüber zu reden haben.
Ja, wer hätte das vor einer Woche noch gedacht, dass Wolfgang Kubicki der Mann der Zukunft für die FDP ist.
Weißt du, wer es gedacht hat? Wir beide. In irgendeiner der Folgen haben wir das nämlich tatsächlich mal gemutmaßt.
Echt?
Dass Kubicki der nächste Mann werden könnte. Ich müsste es mal raussuchen. Ich glaube, es war in der Kubicki-Dent-Folge oder sowas. Wie gesagt, ich muss nochmal gucken. Aber da siehst du mal, wie visionär wir beiden sind. Wow! Hey, ihr Grundlosen da draußen, hier ist schon wieder Grundlos Gute Laune mit unserem After-Wahl-Special. Und da möchte ich gerne mal direkt Hermann Hesse zitieren. Der hat ja gesagt, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Der Hesse kennt allerdings das aktuelle Wahlergebnis nicht. Insofern gibt es mehr Gründe denn je für Grundlos Gute Laune und ich bin froh, dass ich den grundlos bestgelaunten Menschen an meiner Seite habe. Philipp Simon!
Ja, vielen Dank. Und mir gegenüber, der Wahlsieger der Herzen, Tobias Mann.
Ja, du, und weißt du was, heute machen wir gar nicht lange rum.
Zitatort.
Und lieber Philipp, ich habe ja die Aufgabe übernommen, ein bisschen Struktur jetzt in unser Gespräch reinzuprügeln. Und ich habe es also aufgeteilt in drei Bereiche. Was war... Was ist und was wird, um dem Ganzen so eine gewisse philosophische Tiefe auch zu geben.
Ja, aber Entschuldigung, jetzt muss man kurz unterbrechen.
Ja.
Worum geht's denn heute überhaupt in unserer Folge?
Na, selbstverständlich geht's um das Ergebnis der Neuwahlen, also der Wahl 2025,
ach, das,
was wir jetzt erleben.
Ach, du hängst immer noch an der Bundestagswahl. Ja, du, ich bin schon.
Bist du schon weiter?
Wirklich? Ich bin schon weiter.
Wo bist du?
Ich bin schon beim Scheitern von Friedrich Merz innerlich angekommen. Ja. Bist du immer noch nicht über diese Wahl hinweg?
Ja, also ich gebe dir mittlerweile recht, man muss darüber schon nachdenken, weil Lars Klingbeil ja schon angekündigt hat, also ob sie in so eine Koalition einsteigen, da sind sie sich noch nicht sicher. Ja, also natürlich wird jetzt der Preis hochgetrieben für einen Koalitionsvertrag.
Und was ich auch übrigens grandios fand,
war
Markus Söder, der gesagt hat, jetzt sollen sich alle mal zusammenreißen und am Riemen reißen. Das finde ich großartig. Also Markus Söder, der Leuten Tipps gibt im Sinne von, ihr müsst halt mal zusammenreißen, finde ich großartig.
Ja, vor allem, er spricht von am Riemen reißen. Ja, der hat ja schon seit Jahren keinen Riemen mehr, an dem er gerissen werden könnte.
Ja, das ist bei dem ist der Riemen vor Jahren gerissen.
Das Beste war noch, da kommen wir später auch noch drauf. Siehst du, es wird schon wieder unstrukturiert, aber der Söder
Komm doch mit deiner Struktur.
Moment,
ich weiß doch, es ist ein Thema für dich mit der Struktur.
Nein,
wir machen das.
Nein, der Söder hat ja eine PK gegeben und da hat er ja unter anderem die Freien Wähler richtig runtergesaut. Ja, und hat ja auch Hupsi Aiwanger schön in den Senkel gestellt und hat dann auch so in den Raum gestellt, ja, ob es so sinnvoll ist, so laute Politik zu machen. Das sollten sich die Freien Wähler einfach mal überlegen, ja. Also,
natürlich.
Das musst du dir mal vorstellen, von wem das kommt. Aber vielleicht will er einfach das Copyright drauf haben auf laute Politik. Man könnte sagen, Wasser predigen und Weißbier saufen oder so.
Söder ist ein stiller Poet. Du hast, Markus Söder ist quasi der bayerische Hermann Hesse. So. Nach so viel Kulturzerstörung können wir wieder über Politik reden.
Ja, also ich weiß nicht, wie du den Wahlabend verbracht hast. Für mich ist das ja immer schön, dann so die klassischen Protagonisten zu sehen. Wulf Schmiese zum Beispiel. Wenn ich den sehe, das ist allein der Name. Und wenn ich dann sehe, Wulf Schmiese steht irgendwo, ich glaube, bei der SPD hat er gestanden. Ja, und natürlich Shakuntala Banerjee ist natürlich auch wieder am Start gewesen. Und wer auch am Start war, ein paar Twitch-Streamer. Stilecht in Kapuzenpullis. Da ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen natürlich cutting-edge. Wirklich Dame.
weißt du, was mein Highlight war?
Was denn?
Markus Preis, der in der ARD, der ist ARD, ne? Ich glaube, Markus Preis ist
mir ARD, verschwimmt ZDF, alles.
Keine Ahnung, ja. Ich auch hin und her geschaltet, keine Ahnung mehr. Aber auf jeden Fall, der seine Gäste immer so ein paar Meter vor dieser künstlichen Wand abgeholt hat und so ein Stück mit ihnen zusammen ins Studio reingelaufen ist. Großartig.
Das war ZDF.
Das hat mich so ein bisschen an die Auftritte von Wladimir Putin erinnert. Da gehen die Türen auf, da kommt der Meister rein, wie er Baerbock, und bei Baerbock hat er noch gesagt, Vorsicht, Stufe, und dann so, oh ja, das fand ich toll. Das war was fürs Herz, weißt du, da holen die Reporter die Politiker quasi noch persönlich ab.
Na, das war auch ein bisschen Disruption auch, weil ich habe mich voll gewundert, warum? Warum machen die das? Haben die zu früh angefangen jetzt mit der Übertragung und sie standen noch irgendwie in der Kulisse? Aber dann habe ich gesehen, nein, es hat Methode, weil er das ja immer
natürlich
gemacht hat.
Die haben sich extra dahingestellt.
Ja.
Die waren quasi schon im Studio, dann wurden die Politiker wieder rausbefördert, mussten sich dahinstellen, um dann mit dem Herrn Preis zusammen quasi in diese Runde reinzugehen und Fragen zu beantworten, wo man sich für die Antworten schon lange nicht mehr interessiert.
Ja, und das Interessante ist, das ist ja amerikanischen Filmen entnommen, ja, und zwar nennt man das da einen Walk and Talk. Also wenn man versucht, einer Dialogszene Dynamik zu verleihen, indem die zwei Protagonisten, Protagonistinnen einen bestimmten Weg miteinander laufen und dabei reden. Das Lustige war nur, die haben meistens, während sie da ja diesen Weg gemacht haben, gar nicht gesprochen. Also es war ein Walk and Don't Talk.
Aber apropos Walk and Talk, ja, ne? Was waren denn die letzten Worte von Christian Lindner, als er gegangen ist?
Ich habe sie hier. Willst du sie hören? Aus der Elefantenrunde. Ja, Moment, ja. Dann lass uns bitte bei meiner Struktur bleiben, weil Christian Lindner hat natürlich auch begründet, warum er gescheitert ist, warum die FDP gescheitert ist. Das ist ja nicht einfach so passiert, Philipp, sondern es ist im Prinzip eine gescheiterte Heldenreise.
Wir sind im letzten Herbst in das volle politische Risiko gegangen für unser Land.
Ja, genau.
Natürlich.
Also insofern, er ist an einer großen Aufgabe gescheitert.
Ich finde es aber großartig. Ich finde, das soll der Satz werden für alle Menschen, die fristlos gefeuert werden. Du wirst in irgendeiner Firma fristlos gefeuert beim Bäcker und sagst dann, ich bin für die Firma ins volle Risiko gegangen. Nur für euch habe ich das gemacht.
Ja.
Der Typ ist zweimal fristlos gefeuert worden und hat es immer noch nicht mitgekriegt. Nee. Das ist so großartig.
Nein, das haben sie ja damals schon gemacht, dass sie sich da als große Widerstandskämpfer und als Helden inszeniert haben. Das ist das wohnt der FDP inne, die Selbstinszenierung. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht.
Aber eins muss man ihm lassen. Er hat Scholz und Habeck mit in den Abgrund gerissen.
Ja, das hat er hingekriegt. Wäre das ein Louis-Drenker-Film, wäre die Seilschaft, also würde ich krachen ins Tal runter.
Also am Ende des Tages ist nicht nur Christian Lindner gescheitert, sondern er hat Scholz und Habeck mit in den Abgrund gerissen. Das finde ich schon krass.
Was sich auch wieder gezeigt hat, ist, dass Wahlhilfe ja auch manchmal nicht klappt. Ne? Weil sie haben ja prominente Unterstützung bekommen, die FDP, kurz vor der Wahl noch, von zwei Politphilosophen, muss man auch sagen, nämlich Dieter Hallervorden, die zwei Dieters, Dieter Hallervorden und Dieter Nuhr. Ja. Also die zwei Dieters, das wäre eine schöne, damit können die auf Tour gehen.
Dieter und Dieter
haben die FDP sehr unterstützt. Dieter Nuhr zum Beispiel hat auf X etwas gepostet, was dann auch später von der FDP über die offiziellen Kanäle auch verbreitet worden ist. Sinngemäß hat Dieter Nuhr, glaube ich, geschrieben, ohne eine FDP wird es keinen Politikwechsel geben.
Ja.
Und man sieht ja, es hat wirklich die FDP nochmal reduziert.
Es hat geholfen, einen Politikwechsel zu ermöglichen, indem die FDP endlich aus dem Bundestag fliegt.
Ja.
Wobei bei mir schlagen ja immer nur so zwei Herzen in der Brust. Ne? Auf der einen Seite, es tut mir auch so ein bisschen weh im Herzen, weil ich denke, ach ja, Mensch, aber dann sehe ich diesen Egozentriker Christian Lindner und denke, die kann man gar nicht weit genug aufs Abstellgleis schieben.
Ja, schon, aber es gibt natürlich auch Gründe, Christian Lindner tatsächlich zu vermissen, denn er ist und bleibt einfach ein Meister der Selbstinszenierung, weil er hat es am Wahlabend geschafft, in der Elefantenrunde sein eigenes Requiem zu singen. Das macht ihm keiner nach.
Wenn die FDP aus dem Bundestag ausscheidet, ist das völlig klar, dass ich dann auch aus der Politik ausscheide. Ich bin über 11 Jahre Vorsitzender der FDP. Ich habe das immer als ein Privileg und eine besondere Verpflichtung empfunden. Fast 25 Jahre haben die Bürgerinnen und Bürger mich in Parlamente gewählt. Ich habe angefangen als Sprecher für Kinder- und Jugendpolitik im Landtag Nordrhein-Westfalen, war dann Fraktionsvorsitzender im Bundestag bis hin zum Bundesfinanzminister. Und wissen Sie was, Frau Schausten, wenn morgen meine politische Laufbahn endet, dann scheide ich mit einem Gefühl nur, Dankbarkeit, große Dankbarkeit.
Und Sie nehmen jetzt schon Abschied, so hört sich's an.
Er geht mit großer Dankbarkeit. Ja. Und wir sagen an der Stelle Danke für nichts, lieber Christian. Danke für nichts.
Naja gut, wir hier im Podcast müssen sagen, danke, dass er uns so viel Material geliefert hat. Aber sein politisches Erbe ist natürlich wirklich zweifelhaft.
Christian Lindner ist mit einer der Faktoren, warum die AfD weiter erstarkt ist. Weil er durch seine permanente Sabotage der Regierungsarbeit und das permanente Blockieren diese Regierung einfach auch komplett, also natürlich hat die Unfähigkeit von Scholz zu führen was mit dazu zu tun, aber also die destabilen Verhältnisse in Deutschland, das ist einfach Christian Lindners Mitschuld. Das werde ich ihm auch nie vergessen. Und ich bin mal gespannt, in welches Start-up er jetzt als nächstes zerstören wird.
Ja, das Interessante ist ja, hat er gesagt, seine Karriere fängt jetzt erst an. Das sagte er vor ein paar Wochen.
Ja, vielleicht macht er ja was zusammen mit Andreas Scheuer. Ja,
oder er geht zusammen mit den zwei Dieters auf Tour. Dieter Nuhr, Dieter Hallervorden und Christian Lindner mit einem gemeinsamen Bühnenprogramm. Die drei von der
Tankstelle. Ja. Natürlich, wo denn sonst? Aber von der technologieoffenen Tankstelle.
Genau. Siehst du, da haben wir doch direkt, das sind doch Anschlussverwendungspläne. Aber lass uns jetzt nicht ganz, über die FDP können wir später nochmal sprechen. Lass uns beim Wahlabend nochmal bleiben, weil es ist natürlich auch interessant gewesen, was so in den Parteien psychologisch los war. Du hast gesehen, bei der CDU konnten alle gar nicht nah genug an Merz dran stehen. Also da war ja wirklich, die haben sich ja um den rum gedrängt. Jeder wollte noch halbwegs
ja, aber
im Kamera.
Ich habe aber gehört, dass der auch ein sehr gutes Deo hatte.
Ja, das ist möglich, da weißt du mehr als ich. Im Gegensatz dazu war da natürlich der Kontrast zur SPD sehr groß. Da war ja nur im Prinzip Scholz mit seiner Gattin, meine ich, Klingbeil und Esken auf der Bühne und die standen maximal weit auseinander.
Das ist der Duft der Macht. Er zieht Leute an und er stößt sie ab. In dem Moment, mein Olaf Scholz hat aber auch leider auch in den letzten Tagen des Wahlkampfs einfach eine so schlechte Performance
abgeliefert.
Und man glaubt ihm einfach auch gar nichts mehr, wenn da einer steht und sagt, jetzt mache ich alles anders, jetzt habe ich verstanden. Und das war einfach, es ist traurig für die große alte Tante SPD. Aber ich habe ja so ein bisschen meine Zweifel, ob Lars Klingbeil nur wirklich der Neuaufbruch ist, den die SPD braucht.
Ja gut, Neuaufbruch ist ja allgemein im Anschluss an diese Wahl, hat jetzt eine ganz neue Dimension bekommen mit so jungen, frischen Kräften auch in der FDP wie Wolfgang Kubicki und Stark Zimmermann.
Endlich mal, die sich aber da kommt einer bringt von ganz unten.
Ja, nun muss man auch sagen, die meist ausgewichene Frage an diesem Wahlabend war natürlich auch Richtung SPD, war es sinnvoll auf Olaf Scholz als Kanzlerkandidat zu setzen. Auf diese Frage hat ja eigentlich an diesem Abend keiner geantwortet. Sondern das ist ja auch was, habe ich auch noch vorbereitet. Wir müssen demnächst mal ein Trinkspiel vorbereiten für so einen Wahlabend. Ja. Also im Sinne von, immer wenn eine bestimmte Phrase, ein bestimmtes Wort gesprochen wird, muss man kurz trinken. Mein Vorschlag wäre jetzt an diesem Wahlabend gewesen, jedes Mal, wenn die AfD davon spricht, dass die Union Ideen kopiert oder übernommen hat, eintrinken, das Wort Migration fällt, eintrinken, da wären wir wirklich total besoffen gewesen nach 10 Minuten und natürlich auch, wenn es dann heißt, dass es einen klaren Regierungsauftrag gibt. Wenn du jedes Mal einen getrunken hättest, wenn das gesagt worden wäre, auch das hätte dich wirklich ins Koma gebracht, ganz schnell. Und ein Satz, heute ist nicht der Zeitpunkt für Schuldzuweisungen.
Absolut.
Auch immer wieder gern genommen.
Ja, sehr gut. Das machen wir alles morgen.
Ja, das holen wir alles nach. Und dann war natürlich Elefantenrunde und ich hatte den Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir ging, da hatte keiner mehr Bock drauf.
Nein, die waren durch.
Selbst Markus Söder hat da gesessen und sah aus, als hätte er irgendwie 4 Big Macs im Magen liegen, die er nicht so richtig verdauen kann. Und Robert Habeck, der schaute so ins Klammersächen, ins Leere und hat, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich Lust gehabt, sich da zu beteiligen. Der schönste Moment allerdings kam von Robert Habeck. Nachdem Alice Weidel wieder von J.D. Vance da geschwärmt hat, hat er die Augen verdreht und da war ich wirklich total bei ihm. Da dachte ich mir, Robert, I feel you. Ich habe das dann auch gepostet, kann man sich online angucken. Und der Einzige eigentlich, der noch fit war, war Merz.
Naja gut, also wenn der jetzt da tot gesessen hätte, dann wäre er wirklich schade gewesen. Ich meine, für Merz war es der Abend seines Lebens. Er hat Angela Merkel gezeigt, ich kann es auch. Ich bin ja mal gespannt, aber ob diese Regierung jetzt 4 Jahre hält, wenn es dann die große Koalition gibt, weil wie weit ist die SPD noch bereit, sich zum Kellner der CDU zu machen? Das hat ihnen schon beim letzten Mal überhaupt nicht gut getan. Und jetzt kommen ja auch schon wieder diese ganzen Ansagen aus der CDU, ihr müsst jetzt das machen, so wie wir, hier kommt jetzt der große Politikwechsel. Ich bin gespannt, wie klein sich die SPD machen wird in den ganzen Verhandlungen.
Ja, und doch ist Merz extrem guter Dinge, ne? Er hat nämlich am Wahlabend gezeigt, dass er ja eigentlich der HP Baxter auch der Union sein kann. Ja, das war Scooter-like, wie er da auf der Bühne stand.
In diesem Sinne danke ich Ihnen, euch allen, die heute Abend hier in so großer Zahl, wie wir das übrigens noch nie gesehen haben, ja, in so großer Zahl in das Adenauerhaus gekommen sind. Wir haben noch nie eine so große Zahl von Medienvertreterinnen und Vertretern bei uns gehabt. Wir haben noch nie eine so große Zahl von Besuchern hier im Adenauerhaus gehabt. Jetzt werden wir einige Wahlergebnisse noch abzuwarten haben. Aber das Ergebnis ist klar. Und wie habe ich das in den letzten Tagen gesagt? Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adenauerhaus.
Und er spricht schon wie Trump. Noch nie so viele Leute da, noch nie so viele Medienvertreter. Es ist furchtbar. Ich meine, der Typ ist noch nicht mal Kanzler und hat sich heute schon mit dem Internationalen Strafgerichtshof angelegt, weil er gesagt hat, naja, wenn er da dann ja auch hier hinkommt, dann gelten die ganzen Regeln nicht mehr oder dann werden wir. Also der Typ ist wir werden da jetzt 4 Jahre etwas erleben. Ich sage dir, für uns ist es wieder Gold.
Ja.
Also, ne, Christian Lindner wird mehr als vollwertig durch Friedrich Merz für Kabarettisten ersetzt. Aber es ist natürlich eine Katastrophe. Und es geht ja jetzt schon auch los mit dem ganzen Umbau. Er hat ja jetzt auch schon über diese Wahlrechtsdiskussion, hat er ja auch schon angefangen.
Ja, na klar.
Hat er ja auch schon gesagt, ah, das müssen wir wieder zurückdrehen. Und in der gleichen Rede sagt er, ja, die CDU-Fraktion war noch nie so groß im Deutschen Bundestag. Irgendwie 200 Leute oder was weiß ich, was es war. Und jetzt, aber wir leiden am meisten drunter, weil 18 Leute kommen jetzt von uns nicht rein. Und dann sind diese Menschen ja im Bundestag überhaupt nicht vertreten. Also, wir erleben in Deutschland jetzt unter Merz die Trumpisierung der Politik.
Ja.
Und ich sage dir, das ist erst der Anfang. Das wird schlimmer. Und Friedrich Merz, wenn er nicht irgendwie gestoppt wird oder wenn man nicht gut auf ihn aufpasst, wird der Faktor sein, der die AfD richtig stark macht.
Achtung, Achtung, Laune sinkt unter kritisches Niveau.
Ja. Also so ernst sollte es heute nicht werden. Deswegen möchte ich als kleiner Diplom-Kasper dieses Podcast noch was einbringen. Mich hat dieses Rambo-Zambo sehr beschäftigt. Ja, ich finde, mich hat es erinnert an Yippie-Yippie-Yeah, Krawallon.
Rambo-Zambo.
Ja, das bekommst du, wenn du Deichkind auf Wish bestellst. Viel interessanter finde ich aber die Frage, aus welchem sauerländischen Dialektbereich kommt die Formulierung Rambo-Zambo? Ich persönlich kenne eigentlich nur Rambazamba. Ich frag dich, ist Rambo-Zambo zweites Futur nach Sonnenaufgang oder wie soll ich
Nein.
das deuten?
Nein. Rambo-Zambo sagst du, wenn sie dir morgens wieder die Bullenhormone gespritzt haben. Dann wird aus Rambazamba Rambo-Zambo. Das ist, wenn die Alterserektion zur Schnellfeuerwaffe wird. Das ist Rambo-Zambo.
Den Begriff Alterserektion habe ich auch noch nicht gehört. Da weißt du mehr als ich. Aber du bist ja auch ein bisschen älter, ja?
Genau.
Ja, aber das Rambo-Zambo, jetzt wieder ernst zu werden, was Friedrich Merz da offensichtlich meint, das konnte man schon ein paar Tage vorher spüren in einem Clip, den ich auch nochmal einspielen möchte. Der ist dann auch viral gegangen und der einem schon Angst machen muss.
Ich gebe den Leuten da draußen eine Antwort. Links ist vorbei. Es gibt keine linke Mehrheit und keine linke Politik mehr in Deutschland. Es ist vorbei. Es geht nicht mehr.
Wahnsinn.
Und jetzt werden wir. Und jetzt werden wir, liebe Freundinnen und Freunde, wieder Politik für die Mehrheit der Bevölkerung machen, für die Mehrheit der Menschen in diesem Lande machen, für die Mehrheit, die gerade denken und die auch noch alle Tassen im Schrank haben. Für die werden wir jetzt wieder Politik machen, im Mittelstand, in der Landwirtschaft. Die können sich darauf verlassen, dass wir an ihrer Seite stehen und wieder Politik für Deutschland machen, meine Damen und Herren, und nicht für irgendwelche Grünen und Linken Spinner auf dieser Welt. Die sollen da draußen rumlaufen. Aber sie haben mit der Mehrheit dieser Bevölkerung gar nichts zu tun. Gar nichts zu tun.
Ja, das ist die rechte Scheiße, die wir von Friedrich Merz, diesem Typen, der ja auch freiwillig mit Faschisten im Bundestag ohne Not abgestimmt hat, jetzt hören werden. Und natürlich erzählt er Schwachsinn, weil er mit seinen 28% und die 20% von den Faschisten sind jetzt nach dem Wahlergebnis roundabout 48% für Faschisten und Rechtskonservative oder Konservative und mit 9% die Linke, ich glaube 11, knapp 12% die Grünen, also sind wir dann bei 21% plus nochmal 16% von den von der SPD, sind wir bei 37%, stehen gegen den 48%, steht eine linke Politik oder eine linke Wählerschaft demgegenüber. Das ist ein Unterschied von 10% für die Faschisten und für die Konservativen. Aber natürlich ist das Linke nicht zu Ende, sondern worauf Friedrich Merz sich jetzt schon mal gefasst machen kann, das Linke geht jetzt erst richtig los. Und das Linke wird ihm auch diese 4 Jahre ordentlich versauen. Die glauben gerade alle, das sind alles diese Leute, die auf ihre alten Tage glauben, sie müssten alles auf links drehen und einfach auch nicht mehr gucken, was das für Konsequenzen hat, sondern die haben eine Idee und den wird zugejubelt und dann wird einfach durchgezogen. Wir haben es bei der Abstimmung im Bundestag einmal erlebt. Man hat jetzt bei dieser Rede wieder gesehen, Friedrich Merz hat sich nicht unter Kontrolle. Der ist eine aktive Gefahr für die Demokratie und deswegen gilt natürlich für uns Links-Grün-Versiffte, den müssen wir jetzt 4 Jahre lang bekämpfen.
Wir sind jetzt wieder offiziell im Widerstand und was du eben gesagt hast, das Bemerkenswerteste finde ich ja dabei, dass dann wirklich dieser Kontrollverlust von Merz spürbar ist, wo er also merkt, er wird hier von einer entfesselten Menge, muss man ja fast sagen, da ist ja wirklich eine Euphorie im Saal. Das ist der Wahnsinn.
Das ist wie bei einer AfD-Veranstaltung.
Ja, und da lässt er sich
natürlich. Wir haben da eine Stimmung wie bei einer AfD-Veranstaltung.
Und da lässt er sich so richtig anstacheln und auch hinreißen zu Sätzen, die einer, der Kanzler werden will für alle Bürgerinnen und Bürger, sich eigentlich verkneifen sollte. Vor allem ohne Not wieder. Das ist ja das Gleiche, wie er damals diese Aktion im Bundestag durchgezogen hat. Es war doch logisch, dass er wieder in die Position kommt, Bundeskanzler zu werden. Wozu also jetzt gerade auch wieder diese Härte? Warum? Und da merkst du einfach, das bricht aus ihm raus. Er kann das nicht filtern, nicht zurückhalten. Und ich weiß nicht, also ich fürchte, dass diese Impulse, die er da hat, dass die noch für viele schlimme Dinge sorgen werden in den nächsten Jahren.
Ja, aber ich bin froh um diese Rede. Denn wir wissen jetzt, was er denkt.
Ja.
Wir wissen, was er denkt. Und er hat ziemlich platt und durchschaubar seine Agenda offengelegt. Wir wissen, wie er jetzt an diese Sachen rangehen wird. Und deswegen ist er auch relativ einfach zu stellen. Friedrich Merz wird eine deutsche Version von Donald Trump. Nicht ganz so bescheuert, sicherlich nicht mit diesem Ausmaß an Lügen und psychischer Verwirrtheit, das ist auch klar. Aber diese Trumpisierung, die treibt er ja ganz bewusst. Also das ist jetzt ist Schluss, jetzt wird alles umgedreht, die Leute johlen. Und das alles, und das Schlimme ist ja, das alles wird ja nicht passieren. Weil er muss am Ende des Tages mit den Sozen regieren. Und das wird nicht so einfach, wie er sich das vorstellt. Und die Verhältnisse in Europa werden sich auch nicht dadurch radikal ändern, weil sich jetzt einer hinstellt und sagt, ich mache das jetzt alles mit meiner Richtlinienkompetenz. Da ist noch Brüssel dazwischen, all die Sachen. Diese Linie, die er fährt, schürt jetzt wahnsinnige Erwartungshaltung bei Leuten, die eh schon auf dem Weg zur AfD sind.
Ja, und die wird er nicht erfüllen können. Das wird wieder zu Frustrationen führen. Das wird dazu führen, dass er noch härter in seiner Sprache wird. Also wir sind schon wieder mitten im nächsten Teil, nämlich was ist, also die Gegenwartsbeschreibung. Wir kommen später nochmal auf die Union. Lass uns kurz sprechen über die SPD. Da ist also offenbar Klingbeil jetzt jemand, der das Heft in die Hand nimmt. Das war übrigens auch ein krasser Moment, wo Klingbeil am Wahlabend auf der Bühne sagte, dass jetzt klar ist, personelle Konsequenzen und ein Generationswechsel. Und Olaf Scholz da stand wirklich wie so ein kleiner Schuljunge, das einfach hingenommen hat, so ein bisschen mitgenickt hat. Und ich meine, es war natürlich klar, dass das gesagt werden muss. Aber wie geht's jetzt wirklich weiter? Ich glaube, dass jemand wie Kevin Kühnert jetzt hier schmerzlich fehlen wird.
Ja.
Das ist natürlich etwas, was mir persönlich aufgefallen ist. Bei den Grünen habe ich das Gefühl, dass das auch schwierige Zeiten werden jetzt, wo Habeck sagt, er tritt in die zweite Reihe zurück und Baerbock sagt, sie will in die erste Reihe.
Sicher.
Meinst du?
Also jetzt bist du ein Ticken schnell, mein junger Freund. Also das eine ist, bei der SPD kann man festhalten, glaube ich, dass Mützenich und Scholz es nochmal versucht haben. Ich habe gestern die interessante Perspektive gehört, dass es vielleicht auch einen Deal gab, dass Mützenich und Scholz gesagt haben, pass auf, wir versuchen's. Und wenn nicht, dann kannst du Lars übernehmen.
Crash and burn sozusagen. Also wir gucken, wenn wir den Wagen in die Wand fahren, haben wir es gemacht und dann kannst du sauber
und dann
rausstarten.
Ja, nicht nur sauber, sondern dann lassen wir es auch bleiben. Also das war, glaube ich, auch ein Deal, den Klingbeil vielleicht auch vorangetrieben hat.
Ja.
So, und dann lass uns aber nochmal eben den Schritt zu den Grünen gehen. Und ich finde, da ist es auch nicht ganz so offensichtlich, weil was ja auch ganz klar war auf der in der Pressekonferenz, bei der Bundespressekonferenz, die Habeck und Baerbock zusammengegeben haben, da war klar, für Habeck ist das so ein bisschen gelaufen, aber Annalena hat noch überhaupt nicht den Eindruck erweckt, dass sie schon fertig ist mit der Partei. Ich glaube eher, dass ein Habeck aus der ersten Reihe komplett verschwinden wird und ich glaube, dass Annalena Baerbock schon noch mal Bock hat.
Siehst du, und das habe ich vorhin gemeint. Das war ja, habe ich ja gesagt, Habeck weg, Baerbock will bleiben, will mehr Verantwortung übernehmen und das halte ich für schwierig.
Warum?
Weil sie auch angeschlagen ist. Sie gehen also wieder mit jemandem Anbeschlagenen. Also Habeck war ja sozusagen als der Beteiligte an der Ampel, Baerbock ja auch, waren beide Ampelpolitiker. Und du gehst jetzt sozusagen mit welchen, die dieses Manko mit sich rumtragen, immer noch Ampelpolitiker beziehungsweise Politikerin zu sein, gehen sie jetzt wieder weiter. Und das hat ja bei Habeck schon nicht geklappt. Ja, wie soll das bei Baerbock klappen?
Entschuldige mal, hast du mal in die CDU geguckt? Spahn, Dobrindt, Klöckner,
ja.
die ganzen Haselnussgesichter stehen doch schon wieder mit leuchtenden Augen vor der Schatulle und sagen, hallo, da sind wir. Also warum soll Annalena Baerbock nicht nochmal, also ich meine, so kaputt wie Jens Spahn das Gesundheitssystem hinterlassen hat, die Scheiße, die er mit den Mastendeals und all den Sachen gebaut hat, dann würde man ja normalerweise sagen, der Typ dürfte nicht mal mehr in die körperliche Nähe von Verantwortung kommen. Aber der steht doch jetzt auch wieder da.
Ja, ja.
Also da verstehe ich jetzt deine harte Kritik an Annalena Baerbock nicht. Also ich verstehe sie als Liberaler, ja, aus der Sicht des Liberalen, aber findest du es wirklich so?
Also, ich halte das für einen Fehler.
Ich finde, sie hatte ja noch als Außenministerin, hatte sie auch noch mal eher auch eine neutralere Position, oder nicht?
Naja, was sie nie wird abschütteln können, ist halt im Prinzip, dass sie Teil dieser gescheiterten Regierung gewesen ist. Das wird immer in Erinnerung bleiben. Außerdem darf man nicht vergessen, sie war ja mal die Nummer 1 der Grünen Kanzlerkandidatin. Das hat ja auch nicht so wirklich funktioniert. Im Prinzip ist sie also zweimal irgendwo rangeschrammt und das wäre jetzt das dritte Mal. Wie auch immer, ich hätte an der Stelle der Grünen jetzt einfach einen reinen Tisch gemacht, reinen Küchentisch, um das mal jetzt hier an der Stelle nochmal eingebracht zu haben und hätte einfach irgendwie einen kompletten Neuanfang gestartet. Aber das ist ja naja, out. Kompletter Neuanfang ist ja out, wie wir auch bei der FDP sehen. Als ich diese Schlagzeile gesehen habe, habe ich das dir direkt geschickt, weil ich das wirklich, ich musste laut auflachen. Ja, Wolfgang Kubicki, der ja eigentlich noch am Wahlabend seinen Abschied aus der Politik verkündet hat, wenn ich das richtig mitbekommen habe, sagt ja, am nächsten Tag, ja, hier, aber ich rette jetzt die FDP.
Nach 6 Pullen Riesling, dieses, einer muss es machen, ich bin's. Natürlich.
Ja, aber das ist, ich meine, der ist 72, das ist das beste Alter.
Aber guck mal, aber das nimmt man so hin, das war ja auch ein Ampelgesicht. Ja,
Ampelgesicht ist übrigens auch eine schöne.
Ja, das war ja wirklich ein Ampelgesicht. So.
Wo du natürlich total recht hast, ist der Vergleich mit der Union. da kann eigentlich im Prinzip jeder einfach weitermachen, ja. Weil da steht uns ja Folgendes, also es wird gemutmaßt, ich habe mal so ein paar Artikel durchgescannt, ich weiß, ist alles Spekulation, aber mutmaßlich wird ein Kabinett Merz bestehen aus so Personen wie Jens Spahn, Linnemann, Klöckner, Doro Bär und Alexander Dobrindt. Das ja. ist natürlich für mich, das ist der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind. Ja. Und sogar über die Ressortverteilung wird schon spekuliert. Da wird von einem Wirtschaftsminister Spahn auch jetzt gesprochen schon. Da wird von einem Kanzleramtsminister Lindemann gesprochen. Klöckner, ja. irgendwas wird sie machen. Ja,
irgendwas mit Nestle.
Und Achtung, der Hammer ist, Alexander Dobrindt ist tatsächlich wieder im Gespräch als Verkehrsminister. Weil er ja schon mal Erfahrungen in dem Bereich sammeln durfte.
Tut mir leid. Ja, es ist ja so. Dobrindt hat doch sehr Erfolg. Man darf ja auch nicht vergessen, Dobrindt war ja mit einer der Leute, die versucht haben, die PKW-Maut umzusetzen. Das ist mit Scheuer geendet. Aber die Scheiße hat ja mit Dobrindt angefangen. Darf man auch nicht vergessen. Und wir in NRW können uns jetzt sowieso von unseren Straßen und Autobahnen verabschieden. Weil wir haben jetzt 4 Jahre, ging mal ein bisschen Knete nach NRW. Aufgrund der Tatsache, dass wir einen NRW-Verkehrsminister mit Wissing hatten. Ja, da kam, oder Rheinland-Pfalz, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall kam ein bisschen Knete hier in die Region rein. Und jetzt ist eh vorbei, weil jetzt geht die ganze Knete wieder nach Bayern. Das merkst du dann immer, wenn du Richtung Bayern, Österreich fährst, dass so ab der bayerischen Staatsgrenze werden die Autobahnen gut.
Ja, und du bringst uns heute wieder, ohne dass du es merkst, von Übergang zu Übergang, weil Bayern, da bleiben wir nämlich auch.
Das ist, glaube ich, meine große Stärke, dass ich es nicht mehr merke.
Dass du es nicht mehr merkst, dass du uns weiterbringst, genau. Und wir kommen nämlich jetzt zu jemandem, der, glaube ich, den Masterplan klarer formuliert, als es gerade alle tun. Markus Söder hat am Montag dieser Woche ein Interview, eine Pressekonferenz gegeben, wo er nochmal zum einen hier Merz recht gegeben hat.
Insofern hat Friedrich Merz schon recht, es gibt jetzt einfach weniger Links und wieder mehr Vernunft.
Da ist er ganz wirklich kurz. Also dieser Gegensatz von Links zu Vernunft, ja, das hat ja auch Merz schon gesagt, entweder nicht mehr die Leute, die nicht alle Tassen im Schrank haben, diese linken Spinner, sondern endlich mal wieder Vernunft. Dieses Framing, Philipp, was sagst du da als offenbar nicht Vernünftiger dazu?
Na, ich habe von dem bayerischen Laberkäse nichts anderes, ich erwarte von denen nichts. Ich erwarte von denen auch nichts Konstruktives.
Ja.
Ich erwarte von denen eine einseitige, populistische, auf billige Punkte geprägte Politik, die dieses Land weder aus der Wirtschaftskrise führen wird, noch, also wenn die, man kann nur hoffen, dass die SPD sich möglichst teuer verkauft, damit wenigstens noch ein bisschen was in diesem Land passiert. Weil die ganzen Dinge, das hat man ja auch schon vor der Wahl gesagt, die ganzen Dinger vom März sind ja auch gar nicht gegengerechnet.
Nein.
Er weiß ja nicht mal, wie er es finanzieren kann.
Nein, also ich meine, Wahlversprechen waren ja auch noch nie so, dass man sich so 100% drauf verlassen konnte, dass das hinterher dann so kommt. Aber das war schon sehr, sehr viel das Blaue vom Himmel herunter. Und ja gut, das Blaue ist ja dann auch vom Himmel runtergekommen in einer anderen Art und Weise. Aber das Blaue, das, vor allem das Weiß-Blaue, zeigte sich ja auch schon, du hast den Ausschnitt, glaube ich, dann auch gepostet auf Instagram, als Markus Söder den Satz hier gesagt hat.
Denn eins muss man überlegen, eine Regierung, die schon startet mit dem Titel Kenia-Koalition, die wird doch null Vertrauen bei den Deutschen
haben. So, jetzt Moment. Natürlich. Also Moment, dieser Satz, bevor wir den jetzt besprechen. Jetzt könnte man ja meinen, wenn er da jetzt hier Kenia so komisch einführt, das war ein Versehen von ihm. Das war ein Versehen von Markus Söder. Das wollte er so nicht sagen. Da ist er möglicherweise auch missverstanden worden. Hätte man denken können. Jetzt hat er aber in dieser Pressekonferenz, die ich da mir angeschaut habe am Montag, das eigentlich nochmal sogar noch deutlicher formuliert.
Allein das Wort Kenia. Eine Kenia-Koalition hätte vielen Millionen Deutschen ein seltsames Gefühl vermittelt. Und deswegen ist es gut, dass sich das erledigt hat.
Ist das ein Hammer oder ist das ein Hammer?
Markus Söder schrammt permanent am N-Wort vorbei.
Ja.
Also innerlich denkt er sich. Er spricht's halt noch nie aus. Aber er weiß, wie er es gefühlt. Das ist das Gleiche wie Links und Vernunft. Das ist, man kann sagen, tief verwurzelter Rassismus.
Ja, und vor allem, es suggeriert das dann auch noch so nach außen, diesen Rassismus. Ja, und sagt so, ja, das könnte man hier vielen Millionen Deutschen nicht vermitteln. Kenia und so, was sind denn das bitte für kausale Ketten, die da aufgebaut werden im Kopf?
Stammtischketten.
Das muss einem schon in gewisser Art und Weise Sorgen machen. Wenn das jetzt das sozusagen das Normale ist, was jetzt kommen soll. Aber, lieber Philipp, er hat ja auch noch formuliert, was er sich jetzt vorstellt für die Zukunft.
Nach jetzigem Stand ist klar, es geht nur mit der SPD, alle anderen Optionen scheiden zu Recht aus. Dies soll vielleicht auch eine Koalition sein, jetzt der eine Rückkehr zu einem alten Deutschland im Sinne von einem Deutschland der Normalität, einem Deutschland der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, auch einem Deutschland für die einfachen Leute, die sich damit entsprechend wiederfinden können.
Das alte Deutschland, ja.
Das alte Deutschland für die einfachen Leute.
Was heißt das? Gibt's jetzt demnächst wieder Dalli Dalli im Fernsehen?
Ja. Na, was ich ganz gut fände, wäre, dass dann auch die ganzen McDonald's endlich mal geschlossen werden. Ja, dass wir wieder nur deutsches Essen essen.
Ja. Ja.
Dann hätte der Söder schon mal ein Riesenproblem, weil der sich ja nur noch von der Tankrastenscheiße ernährt. Man kann bei diesen ganzen Typen nur hoffen, dass die Cholesterinwerte schön hochgehen. Ja, es ist furchtbar. Aber das meinte ich eingangs auch mit der Trumpisierung der Politik. Das werden wir jetzt ganz hart erleben. Das wird auch nicht besser jetzt werden.
Ja.
Auch wenn die SPD jetzt die Tage gefordert hat, naja, also Merz muss jetzt mal seinen Ton und seinen Kurs korrigieren. Forget about it. Es wird nicht passieren. Rassismus wird in Deutschland wieder salonfähig werden. Hier wird sich einiges ändern. All die Errungenschaften, die wir hatten, dass man vielleicht zwischendurch auch mal vorher nachdenkt, bevor man irgendwas in die Welt trötet. Dass man vielleicht manchmal denkt, ach, weißt du was, vielleicht sage ich es jetzt nicht, weil es ist nicht wichtig genug und es könnte Menschen verletzen und ich mache mir mal Gedanken über andere Menschen. Ich gehe mit einer gewissen Form von Empathie an die Sachen ran. Das ist jetzt vorbei. Wir haben jetzt keine Empathie mehr, sondern wir machen jetzt deutsche Politik für deutsche einfache Menschen. Und das ist für mich kurz vor den Schlachtrufen, die es hier schon mal gab.
Ja, und dieser Trumpismus drückt sich ja eben auch damit aus, dass man bestimmte Sachen in einer Art und Weise framed, dass sie für einen wieder ins Bild passen. Weil Söder sagte bei dieser Pressekonferenz am Montag das hier. Und das fand ich komme hinterher drauf, warum ich es so interessant fand. Er sagte das hier.
Es ist übrigens auch wichtig, dass man, wenn ich sage, an die normalen, fleißig arbeitenden Leute zu erinnern, dass auch dieser ganze Woke-Bereich, diese ganze NGO-Macht, die gerade in grünen Ministerien ja massiv eingezogen sind mit unglaublich viel Personal in langen Verträgen, diese ganze NGO-Macht gehört raus aus der deutschen Politik. NGOs sind auf der anderen Seite, die haben ihre Berechtigung in einem aktiven demokratischen Willensbildungsprozess, aber nicht heimlich sozusagen sitzend an der Macht. Das muss sich wieder verändern und deswegen ist auch gut, dass die Grünen nicht mehr dabei sind.
Das sagen die Schwachköpfe, die seit Jahrzehnten das Verkehrsministerium geplündert haben und zu einer persönlichen Haushaltskasse von Bayern gemacht haben. Das musst du dir mal vorstellen. Das sagen die Leute, die überall ihre Leute in den Aufsichtsräten sitzen haben. Merz kommt von BlackRock. Also das ist eine solche Verquerung von Fakten und Wahrheiten. Ja, wir haben, das ist Trump.
Ja, das ist Trump. Es ist vor allem vor dem Hintergrund ganz spannend, weil vor einigen Wochen ja Markus Söder schon einen Herrn namens Günther Felsner in Stellung gebracht hat, als möglicherweise kommenden Landwirtschaftsminister. Zu dem Mann muss man wissen, der ist nicht nur wegen Boden- und Gewässerverunreinigung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Nein, der ist auch noch Präsident des Bayerischen Bauernverbandes und Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes. Und der wurde jetzt in Stellung gebracht von Markus Söder. Und Markus Söder stellt sich jetzt hin und sagt, dieses Verankern von irgendwelchen Lobbyisten in Ministerien, das muss aufhören. Das ist doch wirklich ein absolut, es ist doch krass. Mir fehlen da wirklich die Worte. Und vielleicht lasse ich dann lieber mal an Journalisten jetzt hier. Das ist eine alte Pressekonferenz, die damals stattgefunden hat, als Felsner und Söder da zusammen vor die Presse getreten sind. Hör dir das einfach mal an.
Herr Söder, die Frage, Sie ernennen jetzt einen Lobbyisten, der direkt Minister werden soll. Ist das erstens mit Friedrich Merz schon so abgesprochen? Findet er die Idee auch gut? Und zweitens an Sie, Herr Felsner, legen Sie jetzt Ihr Amt nieder für den Wahlkampf? Wie machen Sie das?
Also erst einmal finde ich das Wort Lobbyist diskreditierend. Das finde ich schade, dass Sie das so nennen. Denn der Bayerische Bauernverband ist keine Lobbygruppe, es ist eine breite gesellschaftliche Gruppe, die in unserem Land eine wichtige Prägung seit Jahrzehnten hat. Das will ich mal ausdrücklich sagen und anerkannt ist.
Ja, also wer sich mit der Frage, wie wir im Verband und wie ich im Verband die letzten zwei Jahre gewirkt habe, auseinandersetzt, der wird immer wieder finden, wir sind Denkfabrik für die ganze Gesellschaft. Wir sind nicht irgendeine Lobbyorganisation für 2% der Bevölkerung. Natürlich sind wir Berufsvertretung. Aber unsere Vorschläge in die Politik und in die Gesellschaft zielen auf einen Profit für alle. Und deswegen ist es nur konsequent, sich dann, wenn die Möglichkeit und ich sage die gefühlte Verpflichtung es erfordert, diese Denke auf den Platz für die Gesellschaft zu bringen. Insofern ist das in keiner Weise ein Widerspruch und es ist wichtig. Und das sehen wir in den letzten Jahren auch, dass auf den entscheidenden Plätzen Leute sitzen, die eine fundierte Ausbildung in dem, was sie tun, haben und die auch ein Stück weit in der Lage sind, nicht zu spalten, sondern zusammenzuführen. So verstehe ich Denkfabrik für die Gesellschaft zu
Ehrlich gesagt, ich bin fassungslos.
Naja, gut, aber ja, es ist natürlich auch Teil der Taktik, ne?
Also, ja, natürlich.
Das darf man ja auch nicht vergessen.
Aber es ist doch frech. Das ist doch rotzfrech.
Es ist frech, aber es gehört natürlich auch zur Taktik dazu, die Leute jetzt sprachlos zu machen, die Leute zu erschüttern und so oft auch mit solchen Dingen zu bombardieren und draufzuschlagen, dass die Leute auch die Lust und den Mut verlieren, sich dagegen noch zu wehren. Ja, dass man es dann irgendwann einfach alles so passieren lässt, weil es zu viel ist. Das ist die Strategie von Trump und wir sehen, dass diese Strategie von Markus Söder und auch von Friedrich Merz ganz offensichtlich sehr bewusst und ausgewählt übernommen wird, was mich immer wieder zum gleichen Resümee führt. Diese Typen müssen bekämpft werden. Wir müssen sie beobachten, wir müssen sie bekämpfen mit allen demokratischen Mitteln, die es gibt, weil ansonsten bauen die unsere Demokratie in einer Art und Weise um, die es den eigentlichen Faschisten irgendwann viel zu leicht macht, die Macht zu übernehmen.
Und wir zwei werden unseren bescheidenen Beitrag im Widerstand leisten.
Das war's mit grundlos guter Laune nach der Wahl. Ich hoffe, unser kleiner Satire-Podcast hat euch gefallen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst, überall da, wo man Bewertungen hinterlassen kann. Oder auch gerne Feedback schickt, und zwar per E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de.
Ja, und es würde uns besonders freuen, wenn ihr uns gute Bewertungen hinterlasst, weil jetzt auch anscheinend ein paar aus anderen politischen Richtungen auf unseren kleinen Podcast aufmerksam geworden sind und angefangen haben, auch teilweise schlechte Bewertungen abzugeben.
Ach, schön.
Ja.
Super.
Ja, ja. Und ich meine, das gehört natürlich dazu. Aber insofern, natürlich, wenn ihr es gerne hört, dann zeigt das doch mit Glöckchen läuten, Sternchen geben, Kommentaren schreiben oder schickt uns eine Sprachnachricht auf www.speakpipe.com/ggl. Da könnt ihr uns wirklich wie auf dem Anrufbeantworter sprechen und wir spielen euch dann entsprechend in die Sendung ein, wenn es passt.
Und wir erinnern euch nochmal dran, denkt dran, es gibt dieses Jahr 3 Live-Termine, jawohl, in Dortmund, Köln und in Mainz. Tickets gibt's auf der Homepage von tobiasmann.de oder auf grundlosgutelaune.de. Und die entscheidende Frage, mein lieber Tobi, nach diesem doch sehr launigen, sehr leichten Podcast, hast du noch so einen Rausschmeißer für uns?
Ja, ich habe noch richtig was für Wellness. Christian Lindner stand im Wahlkampf auf der Bühne und sah sich konfrontiert mit Protestierenden gegen seinen Auftritt. Und da sagte er auf der Bühne etwas in Richtung dieser Protestierenden, das möchte ich jetzt gerne ans Ende stellen, weil es einfach auch passt. Und damit verabschieden wir beide uns auch nicht nur von unseren Hörerinnen und Hörern, sondern auch von Christian Lindner.
Ich freue mich, dass die Linkspartei auch hier ist. Sehr schön, ich drücke euch die Daumen.
Das war die 21. Folge Grundlos Gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Eine Produktion von Flash Flow Recordings. Nach dem Februar kommt der März, aber irgendwann ist auch wieder Sommer. Bleibt stabil.